look what happened. Is this crazy? Frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country, and maybe beyond. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
Es war die größte politische Bewegung, die wir in diesem Land je gesehen haben. Ein großer Sieg, mit dem wir Amerika wieder groß machen wollen.
Das sagt der 47. Präsident der USA, Donald Trump. Damit herzlich willkommen zu einer Spezialsendung von Beide Seiten Live.
Schauen wir auch zu Beginn unserer Sendung aber noch einmal eben auf das Ergebnis. Wir wissen, es zählen nur die Stimmen der Wahlleute eben aus den 50 Bundesstaaten. Und da muss der Gewinner zumindest 270 Stimmen haben. Auf 291 kommt Donald Trump bereits. 223, Sie sehen es eingeblendet, hat Kamala Harris erhalten.
Ja, und beim Rest, da läuft die Auszählung noch, beziehungsweise ist es noch so knapp, dass wir noch nicht wissen, an wen die Stimmen der Wahlleute gehen. Fest steht aber, und das können wir jedenfalls festhalten, Donald Trump ist der nächste Präsident der USA. Und wir schalten jetzt in die Hauptstadt der USA, nämlich nach Washington DC. Da steht nämlich unser Kollege Flo Danner für uns bereit.
Flo, hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend nach Washington DC. Flo, gerechnet haben mit diesem Erdrutschig von Donald Trump sicherlich die Demokraten nicht und wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich nicht einmal die Republikaner. Gib uns vielleicht einmal einen kurzen Überblick über die Stimmung in den USA und eben speziell in Washington.
Jetzt warten natürlich viele Menschen darauf, was Kamala Harris noch zu sagen hat. Sie wird ja in ungefähr 2 Stunden dann auch versuchen, noch einmal ganz offiziell sowohl zu ihren Anhängern zu sprechen und die zu beruhigen und dann natürlich an die Nation auch zu verkünden, dass sie ganz offiziell erklärt, dass Donald Trump die Wahl gewonnen hat. Viele Augen richten sich aber auch hier aufs Weiße Haus und auf den Mann, der da nach wie vor die nächsten 2,5 Monate drin wohnen wird. Joe Biden wird von vielen in der Partei von Kamala Harris für diese Niederlage verantwortlich gemacht. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja nicht nur eine Niederlage bei diesem Präsidentschaftsrennen, sondern auch der Senat, also eine der beiden Parlamentskammern, ist fix verloren. Das Repräsentantenhaus ist noch nicht ganz entschieden. Wir wissen auch, Donald Trump kann mit dem Supreme Court, also mit dem obersten Gerichtshof, auf seiner Seite rechnen. Das heißt, wenn er alle diese Möglichkeiten ausschöpft, dann hat er jetzt freie Bahn, zumindest in den nächsten 2 Jahren, wirklich alles so durchzusetzen, wie er das auch versprochen hat. So er das auch nach der Wahl noch will.
Und dann schauen wir gleich ein bisschen auf nach der Wahl, was ja jetzt auch gerade passiert ist. Kamala Harris hat mit Donald Trump telefoniert schon und du hast das angesprochen, um 22 Uhr in unserer Zeit, also in circa 2 Stunden, wird sie tatsächlich dann auch vor die Öffentlichkeit treten. Was ist denn jetzt ganz allgemein von der Stimmung her zu erwarten? Stehen da jetzt die Zeichen auf Versöhnung von ihrer Seite, aber auch von der Seite Donald Trumps?
Es ist jedenfalls sicher anders als vor 4 Jahren, als eine der beiden Seiten die Wahl massiv angezweifelt hat und nach wie vor das Wahlergebnis von 4 Jahren bis heute ja nicht anerkannt hat. Das ist ja bei Donald Trump so der Fall. Also wir hören schon, dass Kamala Harris da auch klar sagen wird, dass sie die Wahl verloren hat. Inwiefern sie dann auch darauf eingeht, wer dafür verantwortlich ist in ihrer eigenen Partei, das müssen wir wohl noch abwarten. Aber so wie man das eigentlich in den USA kennt, ist das eigentlich nicht üblich, dass da jetzt gleich einmal Schmutzwäsche gewaschen wird. Wobei seit Donald Trump ist nichts mehr fix. Also wer weiß schon, was da noch passiert. Aber es schaut momentan eher nach einem sehr friedvollen Übergang der Macht von der einen Partei, von Joe Biden und Kamala Harris, jetzt zu Donald Trump und J.D. Vance aus.
Flo, ganz herzlichen Dank für deine Informationen eben aus Washington DC. Also Katerstimmung, große Enttäuschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber natürlich Riesenjubel. Aber warum ist die Wahl eben ausgegangen, wie sie ausgegangen ist? Das wollen wir jetzt hier bei beide Seiten analysieren und zwar mit Carla Marquez und mit Manfred Schmidt aus unserer Puls24-Redaktion. Hallo und schönen guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Genau, Wolfi, du hast das gesagt. Es gibt natürlich beide Seiten. In dem Fall sind sie relativ offensichtlich. Carla, du hast dir angesehen, wie die Seite der Republikaner ausschaut. Manfred, du hast dir angeschaut, wie die Demokraten das jetzt sehen, was auch die Gründe sind dieser Niederlage. In dem Fall, ich würde gerne mit dir beginnen, mit dem Wahlsieger Donald Trump quasi. Der hat ja so mit so einem großen Abstand gesiegt. Das hätten wahrscheinlich die wenigsten vielleicht nicht einmal er selbst erwartet und sogar den Popular Vote gewonnen. Das heißt sogar zahlenmäßig die meisten Stimmen. Das hat er bei Hillary Clinton damals nicht mal geschafft, 2016, wo er ja zum ersten Mal Präsident geworden ist. Wie ist das zu erklären? Was sind da die Gründe dafür?
Genau, du hast recht. Das ist wirklich sehr überraschend gekommen eigentlich. Wir haben ja jetzt über Monate Umfragen gehabt. Es hat sich eigentlich jeder genau angeschaut, ganz spezifisch diese Swing States, diese 7 Swing States, die unentschlossenen Staaten, wo eben gesagt wird, das sind die, die das eigentlich entscheiden. Und da ist eigentlich ausschließlich gesagt worden, 50-50, wir können es überhaupt nicht vorhersagen. Und dann auf einmal eben diese rote Welle, kann man sagen. Alles ist übernommen worden. Die Swing States, da hat
jetzt
Kamala Harris...
Jetzt vor kurzem gerade auch Michigan an Donald Trump bestätigt
gegangen. Genau. Kamala Harris hat da überhaupt nichts holen können eigentlich. Das wird sie nicht erwartet haben. Donald Trump wird das auch nicht erwartet haben. Und ich habe im Vorfeld von den Wahlen mich ziemlich viel mit dem Thema beschäftigen können. Ich habe auch mit einigen Experten geredet. Ich habe unter anderem mit Samuel Schubert von der Webster University geredet. Der hat auch schon bei Kampagnen in den USA mitgearbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was ist das, was die Menschen so zum Wählen von Donald Trump bewegt? Was er gesagt hat, können wir uns gerne kurz gemeinsam anhören. Ich habe das nämlich ziemlich erleuchtend gefunden eigentlich.
Okay. He's tapped a wave of resentment, particularly against whatever.
Er spielt hier mit einer Widerstandswelle, besonders gegen die sogenannte Elite. Viele haben den Eindruck, die Elite würde die US-Politik dominieren und alle zwingen, ihre Traditionen und Kultur zu ändern.
Under control of those elites and forcing them to adapt and change their culture, their ways.
Was er sagt, ist eigentlich, die Republikaner, die Menschen, die normalerweise republikanisch wählen, die haben ein bisschen das Gefühl, ihnen wird das aufgedrückt, was die liberalen Demokraten wollen.
Sie haben die das Elite eigentlich hört man immer wieder.
Genau, die Elite wird sehr, sehr oft genannt. Irgendwie hat Donald Trump es geschafft, sich mehr als Mann vom Volk zu präsentieren als Kamala Harris, obwohl sie ja viel eher der Mittelschicht...
Das als Milliardär, oder?
Genau, ja. oder zumindest in ihrer Vergangenheit viel mehr der Mittelschicht zugeordnet werden kann als Donald Trump. Und irgendwie hat er es geschafft, genau diese Unsicherheiten rauszupicken und ihnen zu sagen, schaut, die Demokraten werden immer progressiver, immer linker. Die wollen euch immer mehr vorschreiben...
Woke, wie diese Stichworte halt auch
wieder. Woke, ja genau, wie ihr sein sollt. Und damit hat er einfach extrem viel schaffen können jetzt in diesen Wahlen, extrem viel sich zurückholen können, er und eben auch andere Vertreter von der Republikanischen Partei.
Manfred, schauen wir auf die andere Seite, schauen wir eben zu den Demokraten. Das ist ein absoluter Schlag ins Gesicht. Es war ein eindeutiger Sieg von Donald Trump. Wir haben es gesagt, damit hat eigentlich niemand gerechnet. Alle haben gesagt, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Warum waren die Demokraten so schlecht?
Ich habe an das Sprichwort denken müssen, der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg ist ein Waisenkind. In dem Fall hat der Misserfolg auch viele Väter oder man weiß eher noch gar nicht genau, wie viele Väter dieser Misserfolg hat. Denn der Wahlkampf an sich, der ist ja gar nicht so schlecht gelaufen für die Demokraten. Da gab es keine großen Fehler. Die Übergabe ging relativ flott.
Kamala Harris übernommen.
So ist es genau. Seitdem die um Jahrzehnte jüngere Kandidatin aufgetaucht ist, die ja Vizepräsidentin war, da ging es dann besser. Aber der Wahlkampf an sich, da lief es eigentlich gut. Und man kann sich das bei den Demokraten auch nicht ganz erklären, denn die Umfragen, die haben wirklich auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hingedeutet. Wir haben unter anderem geredet mit Matthew Kanichnik, der ist von Politico, einem Magazin, der Europa-Korrespondent. Schauen wir kurz rein, wie er die Gründe analysiert, was da schiefgelaufen ist bei den Demokraten.
Ich glaube, sie hat hier wirklich eine schwere Situation geerbt, sozusagen von Biden. Die Wirtschaft war offensichtlich das Top-Thema, Migration auch. Aber ich glaube, so unterschwellig eine schwarze Frau an der Spitze, offenbar ist das Land noch nicht so weit, dass es bereit wäre, dies zu akzeptieren.
Ja, 2024 ist noch nicht die Zeit für eine schwarze Präsidentin in den USA, ist offenbar da eine der Analysen. Der ehemalige Botschafter in Österreich, der USA, William Eco, ein Demokrat, der hat ebenfalls, den hatten wir im Interview, der erklärt auch, wie seine Einschätzung ist, was da schiefgelaufen ist.
You know, she had a tough, tough battle. Sie hatte einen harten Kampf, Loyalität gegenüber Biden zu zeigen und sich gleichzeitig von ihm zu distanzieren.
But also distancing herself from President Biden. I think in retrospect,
im Nachhinein kann man durchaus sagen, sie hätte sich mehr distanzieren sollen, vor allem von seiner Wirtschaftspolitik.
Ja, also Kamala Harris war in einer Zwickmühle. Sie konnte nicht ändern, wer sie ist. Sie war die Vizepräsidentin unter Joe Biden und die Menschen waren offenbar unzufrieden mit dem, was Joe Biden gemacht hat.
Aber doch nicht die Frau schuld, sondern der alte weiße Mann.
Dann war der alte weiße Mann schuld und sie hat dafür den Denkzettel bekommen. Tiefer, wenn man ein bisschen tiefer schaut, sieht man aber natürlich, dass da sehr viele grobe Probleme gab, die Leute zu mobilisieren, unter anderem die Latinos, auf die Demokraten immer setzen konnten und die sind ihnen dieses Mal weggebrochen.
Das ist ein gutes Stichwort, die Wähler und Wählerinnen. Schauen wir uns genau nochmal, tauchen wir ein bisschen tiefer ein, schauen uns die Gruppen da genau an. Die Latinos sind da eine Gruppe, aber auf wen hat denn auf der anderen Seite die Republikanische Partei da ganz massiv gesetzt? Wie hat es Donald Trump geschafft, welche Gruppen zu der Wahlurne zu bringen?
Ganz grob gesagt, er hat quer durch die Bank mehr Menschen mobilisieren können als zum Beispiel 2020. Das ist ja schon angesprochen, da hat er damals nicht den Popular Vote gewonnen, hat generell weniger Menschen mobilisieren können, jetzt wirklich eindeutig, eigentlich in allen Gruppen. Eine Gruppe, die sehr, sehr gut auf Donald Trump anspringt, das sind Männer, das sind junge Männer. Wenn man sich den direkten Vergleich anschaut, Männer haben zu 54% für Trump gestimmt, zu 44% für Kamala Harris. Mhm. Bei Frauen war es genau umgekehrt. Also natürlich geht das dann auch, also hat das auch was damit zu tun, auf welche Themen sich die beiden Kandidaten fokussiert haben. Aber man merkt bei ihm einfach wirklich diesen ganz, ganz starken Vorteil. Was da vielleicht auch ganz spannend ist, ganz am Ende vom Wahlkampf ist ja Elon Musk eine große Figur, sagen wir es mal so, geworden im Wahlkampf von Donald Trump. Und der ist zum Beispiel auch jemand, der junge Männer sehr stark anspricht. Also das ist irgendwie, das hat ein Zusammenspiel geschaffen, was einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Und was jetzt auch interessant ist, obwohl Kamala Harris eine nicht weiße Kandidatin ist, sie hat ja Wurzeln in Indien und in Jamaika, hat sie zum Beispiel bei der schwarzen Bevölkerung nicht so gut abschneiden können und Donald Trump hat da zulegen können. Wenn man sich jetzt die gesamte Bevölkerung anschaut, ich habe es da aufgeschrieben, waren das 86% für Harris und 12% für Trump. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr weiter Unterschied noch. Aber jetzt rein bei den Swing States hat er um einiges zulegen können. Teilweise eine zweistellige Prozentzahl plus im Vergleich zu 2020.
Da auch viele jüngere Männer natürlich dabei, auch in dieser Gruppe der schwarzen und Latino-Bevölkerung. Also das hat offensichtlich funktioniert. Deswegen bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Gender, also bei dem Thema Mann-Frau. Weil für Kamala Harris, die hat ja eigentlich dasselbe versucht, nur dass sie nicht auf Männer, sondern auf Frauen ganz massiv gesetzt hat. Warum hat das dann nicht funktioniert oder nicht so, um eben wirklich genug Leute zu mobilisieren?
Das ist ja ganz spannend. Wir haben die Grafik eingeblendet. Bei Frauen haben 54% Harris gewählt, 44% Trump. Das ist eine Mehrheit für Harris. Aber Joe Biden hat 2020 genau dieselben Werte gehabt. Also da gab es keine positive Veränderung zu Harris. Und Harris hat auch wirklich alles versucht, um Frauen anzusprechen. Sie hat das Abtreibungsthema sehr stark angesprochen. Sie hat Werbespots geschaltet, wo suggeriert worden ist, dass Frauen von ihren Trump-wählenden Männern unterdrückt werden und sie dann nur in der Wahlkabine ihr Kreuzer machen dürfen. Also da wurde ganz viel mit Emotionen auch gearbeitet. Aber offenbar waren diese Themen zu mobilisieren nicht stark genug. Denn was Trump auch geschafft hat, was die Trump-Kampagne geschafft hat, ist, dass sie das immer auch mit dem Wirtschaftsthema verknüpft haben. Und vor wirtschaftlichen Problemen stehen halt Männer und Frauen. Und da konnte Trump dann Frauen wieder eher abholen als Kamala Harris.
Carla, schauen wir dann vielleicht noch ganz kurz auf diese anderen Themen eben bei den Republikanern, die da eben so gezogen haben. Welche waren das denn? Warum ist Donald Trump gewählt worden?
Ich würde da gleich mal reinstarten mit einem kurzen Blick in die USA. Es hat da ja einige Leute gegeben, die sich bereit erklärt haben, mit den Medien darüber zu reden, warum sie Donald Trump gewählt haben. Wir können gerne uns das mal ganz kurz anschauen.
Ich mag seine Pläne, die Steuern zu senken und dass er unser Militär und die Grenze schützen will.
Die Demokraten sind nicht mehr die Partei des Volkes, sondern die Partei der Eliten.
Das Justizsystem ist korrupt. Die liberalen Richter jagen ihn. Er hat uns schon gewarnt, dass sie nicht ihn wollen, sondern uns und ihn noch aus dem Weg räumen wollen.
Ich habe ihn ja nicht gewählt, damit er Pfarrer vor meiner Kirche wird, sondern als Präsident. Dieses Land muss wie ein Unternehmen geführt werden und er ist ein Unternehmer.
Wir haben da geballt zusammengefasst, was die großen Themen waren eigentlich. Die Wirtschaft, riesiges Thema, bei Demokraten auch, aber bei Republikanern vor allem. Und irgendwie hat Donald Trump es geschafft, sich immer da als Unternehmer zu präsentieren, als jemand, der die USA, wie es jetzt gerade auch in dieser Meinungsumfrage angesprochen worden ist, der die USA wie ein Unternehmen leiten kann und eine bessere Situation für die Menschen dort schaffen kann.
Und das ist ja faszinierend, weil in Wahrheit ist die wirtschaftliche Lage ja in den USA gar nicht so schlecht verglichen mit der weltweiten Lage, weil wir überall...
Sie haben ein Wirtschaftswachstum, USA haben ein Wirtschaftswachstum. Also eigentlich war das eines der Schlüsselargumente von Joe Biden, hat das überhaupt nicht drüber gehört.
Die Emotion ist überhaupt nicht da. Also die Frage, die immer so oft gestellt wird, ist, geht es Ihnen jetzt besser als vor vier Jahren? Und die überwiegende Antwort, die da kommt, ist nein. Ja? Und andere Themen, die da eben auch angesprochen worden sind, das Justizsystem, was Sie als korrupt empfinden, die ganzen Strafverfahren, die gegen Donald Trump gelaufen sind. Da spricht er zum Beispiel bei seinen Wählern und Wählerinnen darauf an, dass er ihnen Angst macht, dass die Demokratie in den USA nicht mehr besteht, weil er von den Demokraten verfolgt werden würde und sie als nächstes dran sein, wenn er quasi drankommt. Also zahlreiche Themen, mit denen er da die Menschen motivieren konnte, vielleicht auch dadurch, dass er ihnen Angst gemacht hat. Es hat auf jeden Fall gezogen. Funktioniert.
Überhaupt interessantes Thema. Demokratie war ja für alle Wählerinnen und Wähler ein ganz zentrales bei dieser Wahl. Soweit also die Gründe für diesen wirklich fulminanten Wahlsieg von Republikaner Donald Trump. Und jetzt müssen wir noch einen weiteren Blick nach vorne werfen. Und was heißt das jetzt ganz genau?
Ja, und dazu müssen wir uns noch eine zweite Wahl anschauen, die gestern parallel zu den Präsidentschaftswahlen gelaufen und vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Die Kongresswahl. Ein Drittel des Senats wurde neu gewählt und alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses.
Schauen wir uns an, wie das ausgegangen ist. Wir sehen einen Zwischenstand in der Grafik und wissen jetzt schon, fix im Senat gibt's wieder eben eine republikanische Mehrheit. Beim Repräsentantenhaus sind die Verhältnisse allerdings noch offen.
Aber was bedeutet das jetzt für die Macht von Donald Trump und für seine Präsidentschaft? Das schauen wir uns jetzt an mit Politikberater Thomas Hofer, auch live aus Washington D.C. Tom, gleich die erste Frage an dich. Schönen guten Abend. Gleich die erste Frage. Der Senat kippt jetzt fix eben ins republikanische Lager. Also da gibt es diese Mehrheit beim Repräsentantenhaus. Wissen wir es noch nicht so genau. Nehmen wir jetzt mal an, auch das wird rot. Ist das dann für Trump eine Art Freibrief oder was bedeutet das denn für die nächsten vier Jahre?
Nun, natürlich ist es so, dass allein wenn er schon einmal den Senat hat für die Republikaner, dass er dann zum Beispiel Appointments, also Postenbesetzungen durchbringen kann, auch bis hin zum Höchstgericht, ohne dass die Demokraten da wirklich mitreden können. Das ist einmal ein Vorteil für einen Präsidenten. Sollte er das Repräsentantenhaus auch noch bekommen, wofür so manches spricht, aber da gibt es natürlich noch Rennen, die nicht ausgezählt sind, wo wir noch nicht wissen, wie die genauen Mehrheitsverhältnisse sind, dann wird es für ihn noch einmal einfacher. Bei sehr weitreichenden Gesetzen aber braucht es dann teilweise gerade im Senat schon auch 60% der Sitze. Also es ist nicht so, dass er jetzt alles dann allein machen kann oder allein mit seiner Partei machen kann. Aber natürlich ist es für einen amtierenden Präsidenten ein massiver Vorteil, wenn er sich da wirklich auf beide Häuser im Kongress verlassen kann, wenn beide sozusagen auch in der Hand seiner jeweiligen Partei sind.
Thomas Hofer, eins ist auch klar, wir haben es gehört, Donald Trump ist eben jetzt sehr mächtig, Stichwort eben auch oberster Gerichtshof. Klar ist aber auch, gegen Donald Trump laufen ja allerhand Verfahren, in einem ist er schon verurteilt worden. Kann er die jetzt einfach alle abdrehen, diese Verfahren gegen ihn?
So einfach ist es nicht, man muss differenzieren. Einerseits gibt es einige Verfahren, es sind ja mehrere gegen ihn im Laufen, die auf Bundesstaatsebene, also auf gesamtamerikanischer Ebene laufen. Die kann er tatsächlich abdrehen. Das wäre zwar ein Skandal und das würde natürlich breit thematisiert, aber das ist möglich. Und ich nehme an, dass er das auch machen wird. Er kann sogar den Sonderermittler, den Herrn Smith, abberufen, quasi raushauen. Auch das hat er schon angekündigt. Und auch da, glaube ich, können wir ihm glauben, dass es in diese Richtung geht. Der ist ja, erinnern Sie sich an die Dame, die gerade in dem Zuspieler davor war, ja, durchaus sind die auch zu einer Art Zielscheibe geworden, da gewisse Ermittler gegen Trump. Schwieriger ist es für Trump allerdings auf der Bundesstaatsebene. Die eine Verurteilung, die es ja schon gibt in New York, die kann er so einfach nicht abdrehen. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass er zu einer Freiheitsstrafe dort verurteilt wird. Die Urteilsverkündung ist erst sozusagen in ein paar Wochen, möglicherweise wird die auch noch einmal verzögert. Und ein zweites sehr heikles Verfahren gibt es in Georgia, nämlich damals eben in Richtung der Beeinflussung der Auszählungen. Auch das kann er nicht so einfach abdrehen, aber auch hier gehe ich davon aus, dass die Richter dann nicht so weit gehen würden, um einen amtierenden Präsidenten dann wirklich quasi hinter schwedische Gardinen zu verfrachten. Möglich wäre es. Es ist nicht verboten aufgrund der Verfassung. Man kann quasi, so grotesk das auch sein mag für österreichische Verhältnisse, auch aus dem Gefängnis heraus dieses große Land auch regieren.
Thomas Hofer war das Politikberater für uns live aus Washington. Vielen Dank für Ihre Analyse.
Und wir sind zurück mit Carla Marquez und Manfred Schmidt. Und ja, natürlich hat diese Wahl vor allem auf die USA große Auswirkungen, aber natürlich auch weltweit und für uns hier in Europa bzw. in Österreich. Auch dazu gibt es natürlich beide Seiten, die ihr euch angeschaut habt. Du eher die positive Sicht der Dinge, was könnte das für Chancen bringen? Manfred, du hast dir angeschaut, stehen da wirklich Krisen bevor? Was sind da jetzt die Ängste? Und beginnen wir mit einem Thema, das wir vorhin schon besprochen haben, weil es um die Wahlmotive ging, die Wirtschaft. Da hat Trump ja ein sehr protektionistischen Ansatz für die USA, will die USA eher abschotten. Das sagen viele jetzt, da steht uns wirklich eine Krise bevor. Warum?
Ja, das Gute ist, er war schon mal Präsident, man weiß, worauf man sich einlässt. Donald Trump ist protektionistisch unterwegs. Er arbeitet mit Strafzöllen und da hat er keine Freunde, sondern nur Gegner. Und da ist es ihm relativ egal, ob der Gegner China oder Europa oder irgendwie anders heißt. Also da könnte ein ziemlich rauer Wind in Richtung Europa und auch in Richtung Österreich wehen. Wir haben Matthew Kanitschnik von Politico auch dazu gefragt. Hören wir kurz rein, wie er das einschätzt.
Also insgesamt hat es eher negative Folgen für Europa und ich glaube auch für Österreich, weil was die Wirtschaft anbelangt, wie wir wissen, ist Österreich im Schlepptau der Deutschen. Aber Amerika ist auch das zweitwichtigste Land für österreichische Exporte. Also man wird sich, glaube ich, eher warm anziehen müssen.
Ja, man wird sich warm anziehen müssen, bei den Temperaturen ohnehin schon gut, aber wirtschaftlich könnte das ziemlich düster werden. Österreich steckt ohnehin schon in einer Rezession. Wir haben 2 Jahre lang negative Wirtschaftsentwicklung gehabt und es gibt jetzt schon viele Unternehmen, die sagen, so geht's nicht weiter. Da würde womöglich auch ein Bürokratieabbau, der da oft versprochen worden ist, nichts bringen. Im Notfall könnte es auch dazu führen, dass österreichische Firmen oder europäische Firmen nach USA ihre Standorte verlegen, damit sie diesen Zöllen entgehen. Also da könnte schon ziemlich ruppig werden.
Vor allem, das wird dann natürlich auch heißen, dass Europa oder in dem Fall Österreich um Steuern ganz einfach umfällt, wenn die dann eben dann in den Staaten bezahlt werden. Carla, versuchen wir es jetzt auf die positive Seite. Er war ja schon mal Präsident. Die Welt ist damals auch nicht in eine Wirtschaftskrise gerutscht. Kann das vielleicht auch alles eine Chance für Europa sein?
Das ist ganz richtig. Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt in den vergangenen paar Stunden, seit eben fix ist, dass Donald Trump diese Wahl gewonnen hat, mit Experten und Expertinnen geredet hat, hat man auch nicht von allen Seiten da jetzt dieses Weltuntergangsszenario gehört. Wir können vielleicht gleich einmal reinhören. Zum Beispiel die Vizepräsidentin von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft, Monika Rosen, die hat gesagt, es ist eigentlich irgendwie auch eine Möglichkeit. Wir können gerne mal gemeinsam reinhören.
Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen schauen, dass wir verstärkt eigene Fähigkeiten entwickeln. Digitalisierung würde ich da ansprechen, aber zum Beispiel auch das Thema Kapitalmarkt. Mhm. Wir können nicht immer alles outsourcen, sondern müssen eben verstärkt auch selber Innovationskraft entwickeln und, um uns da unabhängiger zu machen. Das mag irgendwo auch ein Auftrag sein, der in diesem Ergebnis liegt.
Soweit also Monika Rosen. Bevor wir jetzt aber Carla Marquez weiter analysiert, wollen wir uns von den Zuseherinnen und Zusehern auf Puls 4 verabschieden. Das war eine Spezialsendung, die eben auch bis jetzt auf Puls 4 durchgeschalten war. Und wenn Sie weiter wissen wollen, warum Amerika gewählt hat, wie es gewählt hat, dann heißt's?
Weiterhin Puls 24 schauen. Wir haben nämlich noch einiges für Sie hier auch vorbereitet, unter anderem ein Duell mit einem Trump-Freund. Und jetzt lösen wir das Versprechen ein und sprechen weiter über Wirtschaft und gehen auch wieder nochmal zu dir. Wir haben gerade besprochen, eben da gibt es einige krisenhafte Aussichten in Europa und der Welt, aber eben auch Leute, die das gar nicht so schlecht sehen. Und wir haben da Monika Rosen gerade gehört.
Genau, wir haben sie gehört und ich würde da gleich noch wen anderen anschließen, und zwar Christoph Badelt, ein Wirtschaftswissenschaftler. Mhm. Der hat nämlich auch was Ähnliches gesagt. Er sagt auch, wir müssen uns auf die Hinterbeine stellen und sagt das da überhaupt nicht großartig pessimistisch eigentlich. Hören wir doch kurz rein.
Wie muss Österreich, wie muss Europa reagieren? Und die Meinung ist ganz klar, Europa muss sich auf die Hinterfüße stellen, seine eigenen Stärken in den Vordergrund stellen und darf nicht nur darauf warten, ob die Amerikaner jetzt gnädig genug sind, unsere Exporte zu kaufen. Das heißt, es geht um neue Märkte, es geht um andere Teile Asiens, nicht nur in China, es geht um Südamerika, um Mittelamerika und dergleichen mehr. Also rein wirtschaftlich gesehen ist das ein typischer externer Schock, auf den man reagieren muss, indem man sich selbst auf die Hinterfüße stellt.
Ja, was hören wir da im Endeffekt? Wir haben jetzt so viel darüber geredet, dass die USA gespalten sind. Europa hat auch immer wieder so gespaltene Momente gehabt, Thematiken, wo man sich nicht einigen konnte, wie man sich da zusammenraufen kann. Und es gibt ja einige große Themen, wo es vielleicht gar nicht so schlecht wäre, wenn Europa quasi diese Schockwelle zu spüren bekommt, diese Möglichkeit, dass man sich vielleicht nicht mehr unbedingt auf die USA verlassen kann und vielleicht eher versuchen sollte, gemeinsam zusammenzuarbeiten an Themen wie Wirtschaft, an Themen wie Produktion, Innovation, Forschung und eben natürlich auch Verteidigung und diese Themen. Ja.
Und eines muss man ja schon noch sagen, Spezialgebiet von Wolfgang Schiefer, wenn man auf die Märkte schaut heute, da gibt es jetzt nicht unbedingt die negativen Reaktionen,
also
im Gegenteil.
Da zeigt sich vor allem dieses Bild Europa und eben auch USA, in den USA alles grün, die Aktienmärkte florieren dort. Der Dow Jones auf einem neuen Höchstwert hat heute allein 3% zugenommen. Der S&P 500 knappe 2%, die Nasdaq auch knappe 2%. Also das sind wirklich ganz gute Werte. Im Vergleich dazu in Europa alles rot, überall minus, vor allem in Deutschland zum Beispiel. Der DAX minus 1,22%. Also die Aktienwerte spiegeln das ein bisschen.
Man hätte Tesla-Aktien kaufen sollen.
Man hätte Tesla-Aktien kaufen sollen. Die sind ordentlich in die Höhe gegangen, weil Elon Musk sich da natürlich einiges davon verspricht, ganz genau.
Da sehen wir sogar die Tesla-Aktie gerade eingeblendet und da sehen Sie wirklich, wie die massiv nach oben geht. Ich würde trotzdem gerne noch zu einem anderen Thema kommen, weil natürlich hat das nicht nur wirtschaftliche Auswirkungen. Wir reden auch immer ganz massiv über Sicherheit und da sicherheitspolitisch hat Trump ja das auch im Wahlkampf genutzt und hat sich so als den großen Friedensbringer inszeniert.
Gesagt, 24 Stunden macht der Frieden in der Ukraine.
Exakt. Carla, du hast dir angeschaut, wie er das vielleicht schaffen könnte oder was er da vielleicht sogar für einen Track Record schon hat von früher.
Der Wolfi hat es jetzt schon vorweggenommen quasi. Sorry. Das ist ein Zitat, was sehr, sehr oft von Donald Trump gebracht worden ist. Das mit den 24 Stunden. In 24 Stunden wird er den Ukraine-Krieg lösen. Auf eine Nachfrage hat er eigentlich nie wirklich eine konkrete Antwort gehabt. Natürlich ist es jetzt so, Donald Trump hat grundsätzlich ein besseres Verhältnis, sagen wir mal so, zu Wladimir Putin, dem Staatsoberhaupt von Russland, als es jetzt eine Harris haben würde, weil sie einfach da eine völlig andere Politik anstreben würde. Und da fragt man sich natürlich, wie würde er das denn genau lösen wollen? Wäre das ein Ergebnis, was der Ukraine vielleicht gar nicht zugute kommen würde, wie er das ganze Thema angehen würde. Eine konkrete Antwort hat er aber trotzdem leider nicht. Und man merkt immer wieder, auch bei der Bevölkerung, sie freuen sich über einfache Antworten. Oft wird das nicht unbedingt noch weiter in Frage gestellt, aber das ist leider das Einzige, was man von Donald Trump hat soweit.
Klingt nach einem Diktatfrieden, der natürlich ein Stück weit. Manfred, wie geht denn die Ukraine jetzt um mit diesem Sieg von Donald Trump?
Der ukrainische Präsident Zelensky, der hat natürlich schon vorgebaut. Er war auch in den USA, hat Harris getroffen, gibt auch Kanäle zu Trump, denn die Ukraine weiß, wenn das Geld aus den USA versiegt, dann wird es ganz schwierig im Kampf gegen Russland. Es gab auch schon Memes, dass der eigentliche Sieger der Wahl Wladimir Putin heißt, denn Carla hat schon angesprochen, Trump und Putin, die können miteinander. Das mit den 24 Stunden, das ist aber durchaus hinterfragenswert. Ich habe von unserem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz einen kurzen Ausschnitt mitgenommen, der auch bei einem Interview von uns gefragt worden ist, wie er das sieht, wie es mit der Ukraine weitergeht, wenn Trump jetzt wirklich übernimmt.
Ich glaube ehrlicherweise, dass er wahrscheinlich die Politik so verfolgen wird, wie er das vor der Wahl schon die letzten Jahre über immer angekündigt hat. Wenn er sagt, er kann den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden, dann muss ich schmunzeln. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Ich habe immer gesagt, ich glaube, unabhängig davon, wer gewinnt, es wird einen Waffenstillstand geben.
Ja, also auch Sebastian Kurz glaubt nicht an diese 24-Stunden-Lösung. Wenn alles so einfach wäre, dann hätten wir auch keine Krisen. Ich denke schon, dass Donald Trump auch ein bisschen Realist wieder werden wird. Irgendeine Lösung könnte es geben, die wird aber wahrscheinlich für die Ukraine nicht die beste sein.
Also eher zu, eben du hast das vorhin schon angesprochen, Zugeständnissen gezwungen werden, ein Diktat, das dem ukrainischen Präsident Zelensky wahrscheinlich eine schlaflose Nacht bereitet hat gestern Nacht. Bleiben wir beim Thema Sicherheit, Verteidigung. Da gibt es ja ein ganz großes Abkommen, das wichtig ist, auch wenn Österreich nicht als neutraler Staat nicht Teil davon ist, NATO. Und auch da haben wir ja gesehen, Donald Trump hat da immer wieder sehr harsche Töne gegen die NATO gerichtet. Aber in Wahrheit, Carla, hat er ja die Partner, sagen wir mal auch die europäischen Partner, dazu aufgefordert, ein bisschen mehr zu tun. Und da sagt diese Seite, die das alles ein bisschen positiver sehen will, damit hat er gar nicht so Unrecht, oder?
Ja, also ich meine, die USA sind mit Abstand die am meisten in die NATO einzahlen. Das sind circa fast 70% von dem Budget, was da in die NATO einfließt. Und da hat er halt eben gefordert, es gibt ja eine Grundrichtlinie quasi für die Mitgliedstaaten, 2% vom Bruttoinlandsprodukt, seine Forderung, die er letztens einfach so mal bei einer Wahlkampfveranstaltung gestellt hat, war, er würde das erhöhen wollen auf 3%, dass die einzelnen Mitgliedstaaten da mehr mitzahlen müssen. Aus seiner Perspektive ergibt das natürlich Sinn. Das, was er seinen Wählern und Wählerinnen immer verspricht, ist America first. Für uns soll es besser werden, dann kümmern wir uns vielleicht um die anderen, aber Hauptsache, bei uns ist die Lage mal in Ordnung. Und aus der Ansicht her, ja, hat er bei seinen Wählern und Wählerinnen punkten können. Und für ihn und die Republikanische Partei ergibt es absolut Sinn, hier dieses Entgegenkommen, sagen wir so, von den anderen Staaten auch zu fordern.
Manfred, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Donald Trump ist unberechenbar. Das sagen wahrscheinlich sogar seine Unterstützer. Solche Pakte wie zum Beispiel die NATO, die WHO oder auch die WTO, die World Trade Organization, die brauchen natürlich Verlässlichkeit. Wie gefährdet sind diese Pakte?
Ja, wenn mir das Wortspiel erlaubt ist, da werden viele eine NATO-Erfahrung haben. Also der NATO
ist bei erlaubt.
Danke. Also da gibt's jetzt, glaube ich, schon großes Zittern. Er hat schon gezeigt bei seinen ersten 4 Jahren, was er alles abdrehen will, wenn er schlecht geschlafen hat oder wenn ihm gerade irgendeine Idee kommt. Also abdrehen kann man relativ schnell, relativ viel oder es zumindest ankündigen und oft braucht er auch nicht mehr, um seine Wähler wieder irgendwie bei Laune zu halten. Und das könnte auch das sein, was ihn dann vielleicht ein bisschen zahmer macht, wenn die Leute merken, also oft wird gar nicht so genau hingeschaut, was da wirklich umgesetzt worden ist. Wir kennen das aus der heimischen Innenpolitik, wo sehr viel mit Überschriften agiert wird. Am Ende, wenn das dann nicht so umgesetzt wird, wie es in einem Wahlprogramm, das ohnehin niemand liest, dann nicht so passiert, dann ist es nicht so schlimm. Aber je nachdem, wie gut er schläft, was er gerade gegessen hat, kann die Welt morgen anders aussehen.
Manfred Schmidt, Carla Marquez, ganz herzlichen Dank für eure Analyse, dass ihr euch da beide Seiten angesehen habt. Danke für den Besuch im Studio.
Danke. Gerne. Und wir schauen jetzt auf die Reaktion aus Österreich. Da ist heute nämlich schon um 9 Uhr in der Früh, also wirklich relativ früh eigentlich.
Da war es noch gar nicht fix,
das hat sich natürlich sehr, sehr deutlich abgezeichnet. Aber da ist schon eine Gratulation von Karl Nehammer, unserem Bundeskanzler, per Twitter an Donald Trump gekommen.
Ich gratuliere Donald Trump zum Wahlerfolg. Die USA sind ein bedeutender strategischer Partner für Österreich. Wir freuen uns darauf, unsere transatlantischen Beziehungen gemeinsam weiter auszubauen und zu stärken, um den globalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen.
Ja, und vom Bundeskanzler kommen wir jetzt zum österreichischen Außenminister. Wie sieht der die Lage, wie sieht der den Sieg von Donald Trump? Kollege Lukas Kiemeswenger hat mit ihm das folgende Interview geführt.
Herr Außenminister, danke für die Zeit. Ja, ich möchte mit Ihnen über die US-Wahlen sprechen. Donald Trump wurde jetzt nach 2016 ein zweites Mal zum US-Präsidenten gewählt. Diesmal mit klarer Mehrheit, auch was die absoluten Stimmen angeht. Profitiert Österreich jetzt von diesem Machtwechsel oder müssen wir uns Sorgen machen um einen der wichtigsten Partner Österreichs?
Ich glaube, weder das eine noch das andere. Ich bin einmal froh, so wie Sie es gesagt haben, dass eine klare Entscheidung des amerikanischen Volkes da ist, dass er nicht eine Art Unsicherheit, Zweifel, ein Cliffhanger, wenn man es nennen könnte, da ist. Das wäre in dieser geopolitisch so anspruchsvollen Situation schwierig. Punkt zwei, die USA sind für uns einfach ein essentieller Partner, nicht nur der zweitwichtigste Handelspartner, sind auch die größte Macht in der freien Welt, im Westen, wenn man so will. Und wir wählen nicht amerikanischen Präsidenten, aber unser Ziel muss es sein, mit jeder amerikanischen Administration die engstmögliche Zusammenarbeit zu pflegen. Das ist ein strategischer Partner für uns, egal wer jetzt im Weißen Haus sitzt. Diese strategische Partnerschaft haben wir auch schon mit Präsident Trump begonnen und sie wurde dann unter Präsidenten Biden noch verstärkt und intensiviert. Also auch auf der anderen Seite des Nordatlantik, wenn man so will, ist das gleiche Interesse da, gleichgültig, wer jetzt der Präsident ist.
Geht Sie da jetzt schon so weit, Herr Außenminister, dass Sie sagen, wir sollten auch wieder alles versuchen, um ein Treffen mit Donald Trump zu initiieren? Der mögliche Bundeskanzler, der ja vielleicht Karl Nehammer von der ÖVP heißt, sollte da dem Beispiel von Sebastian Kurz folgen und hier schnelle bilaterale Gespräche, ein schnelles Treffen auch anstreben?
Also natürlich, selbstverständlich, das ist nicht das Beispiel von Sebastian Kurz. Alle österreichischen Bundeskanzler haben dieses Bestreben gehabt. Ganz gleich, wie der amerikanische Präsident heißt. Und selbstverständlich sollte es ein Treffen geben. Auch ich werde mit dem künftigen Secretary of State, dem amerikanischen Außenminister, eine enge Beziehung versuchen aufzubauen. Ich hatte ja den Außenminister von Trump, Pompeo, hier in Wien. Ich habe ihn in Washington besucht. Und dasselbe war mit Tony Blinken, dem Außenminister der bisherigen Administration, der war auch in Wien und ich habe ihn in Washington besucht. Das innerhalb von 4 Jahren. Also das nenne ich sozusagen eine gewachsene strategische Partnerschaft und das werden wir selbstverständlich fortführen.
Ich habe Sie ja gefragt, ob Sie sich vor Donald Trump oder ob sich Österreich vor Donald Trump fürchten sollte. Das kommt auch daher, dass viele jetzt Sorge haben um die Demokratie in den Vereinigten Staaten. Haben Sie diese Sorge? Teilen Sie diese Ängste, die da teilweise da sind?
Also ich halte das für vollkommen absurd. Nur vielleicht, wenn ein Ergebnis da ist, das manchen nicht gefällt, gleich die Demokratie irgendwie schlecht zu reden, das halte ich für genau undemokratisch. Es gab ein klares Votum, es gab offenbar eine sehr starke Wechselstimmung, die wir in Europa vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen haben. Und die Amerikaner wollten einen Wechsel nach 4 Jahren Biden. Also ist das zu akzeptieren? Das ist ein demokratisches, klares demokratisches Votum gewesen. Also jetzt plötzlich die Demokratie als solches irgendwie schlecht zu reden, halte ich für verwerflich.
Mhm. Jetzt übernimmt Trump das Zepter der Macht in einer sehr turbulenten Zeit. Wir wissen, es gibt Kriege, wenn wir in die Ukraine schauen. Der russische Angriffskrieg, der noch immer voll im Gange ist. Glauben Sie daran, dass der wirklich innerhalb von 24 Stunden beendet ist, so wie es Donald Trump im Vorfeld im Wahlkampf angekündigt hat?
Also ich glaube, man muss nicht jede Aussage, die im Wahlkampf getätigt wurde, auf die Goldwaage legen. Es würde mich wundern, wenn das innerhalb von 24 Stunden ginge. Wesentlich ist 2 Punkte. Zum einen, wir dürfen nicht unterschätzen, dass doch eine große Kontinuität auch in der amerikanischen Außenpolitik ist. Denken wir an Indo-Pazifik, die Beziehungen mit China, denken wir an den Nahen Osten. Also jetzt zu erwarten, dass alles völlig neu wird und revolutioniert wird, wäre falsch. Die Tonalität wird sich ändern. Aber ich glaube, zum Beispiel gerade, weil Sie Ukraine angesprochen haben, für uns muss es klar sein, und das ist, glaube ich, jedem klar, es kann kein Diktatfrieden geben. Es kann keinen Frieden über die Köpfe der Ukrainer hinweg geben, sondern man kann nur mit ihnen reden und sie müssen mit am Tisch sein. Das ist das Wesentliche. Und das Zweite ist, ich glaube, für Republikaner wie für Demokraten in den Vereinigten Staaten ist doch auch klar, dass einer Welt, in der sich Wladimir Putin, der russische Präsident, vollkommen durchsetzt mit seinen neoimperialistischen Überfällen auf Nachbarstaaten, wäre auch für die Vereinigten Staaten keine gute Welt.
Glauben Sie, dass der neue Präsident entscheidenden Einfluss auch auf Putin nehmen kann, damit da vielleicht nicht in 24 Stunden, aber doch nach einer gewissen Zeit ein Frieden herausschaut?
Also ich würde hoffen, dass er Einfluss hat. Wir haben ja zum Beispiel auch der Bundeskanzler Nehammer klar mit dem indischen Premierminister Modi gesprochen, davor in Moskau war. Wir müssen ja auch Menschen haben, die mit Putin im Gespräch sind, die versuchen oder vielleicht auch erfolgreich versuchen, ihn zu beeinflussen. Das wäre sogar wesentlich. Er hat es, der russische Präsident Wladimir Putin, in der Hand, sofort Frieden zu machen. Er könnte morgen die Waffen zum Schweigen bringen, sich zurückziehen, dann würde sofort Frieden bestehen. Das heißt, Einfluss auf ihn ist in Wirklichkeit wesentlich.
Hat er den?
Es bleibt zu hoffen. Noch wissen wir es nicht. Er ist jetzt wieder, wird ins Weiße Haus einziehen. Er muss jetzt sein Team zusammenstellen. Angelobung ist ja erst im Januar, also noch eine gewisse Zeit hin. Bis dorthin gibt es natürlich amerikanischen Präsidenten Biden weiterhin. Warten wir mal ab. Ich glaube, man sollte Nerven bewahren und nicht irgendwie nervös werden auf europäischer Seite. Ich habe großes Vertrauen in Amerikaner, ihre Institutionen, ihre Checks and Balances und wir werden auch weiterhin sehr gut und eng mit ihnen zusammenarbeiten.
Aber trotzdem, Herr Minister, sollte sich Europa wahrscheinlich die Frage stellen, was passiert, wenn die USA Hilfsleistungen an die Ukraine einstellt, wenn es jetzt ums Finanzielle geht oder um Waffen, was dann?
Ja, was dann? Wie soll Europa reagieren? Diese Frage beantwortet Alexander Schallenberg, der Außenminister, gleich nach einer kurzen Pause.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer Spezialausgabe von Beide Seiten Live zum Wahltriumph in den USA von Donald Trump.
Ja, und unser Kollege Lukas Kimmeswenger hat heute Außenminister Alexander Schallenberg interviewt und da sind wir Ihnen eine Frage schuldig geblieben. Es geht darum, wie soll Europa jetzt auf den Wahlsieg von Donald Trump reagieren?
Aber trotzdem, Herr Minister, sollte sich Europa wahrscheinlich die Frage stellen, was passiert, wenn die USA Hilfsleistungen an die Ukraine einstellt, wenn es jetzt ums Finanzielle geht oder um Waffen, was dann?
Also wie Sie wissen, Österreich hat sich bei Waffenunterstützungen nie beteiligt, da steht unsere Neutralität dagegen. Wir haben hingegen beim humanitären Bereich mehr gemacht und werden das auch weiterhin so handhaben. Es ist der Anteil, den Europa auch hier an Unterstützungsleistung für die Ukraine geleistet hat und weiterhin leistet, enorm hoch. Es ist nicht so, dass die Welt endet im Moment, wo die USA ihre Politik ändern. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die letzten Hilfspakete der USA wurden jeweils auch mit den Stimmen der Republikaner im Kongress beschlossen. Also es ist nicht so, dass es eine alleinige demokratische, also von den Demokraten verfolgte Politik ist und dass hier ein hundertprozentiger Kurswechsel zu erwarten ist. Ich würde sagen einmal, Nerven bewahren, Tee trinken, abwarten.
Trotzdem möchte ich nochmals nachfragen, würde oder sollte Europa dann mehr Waffen liefern, wenn da Lieferungen seitens der Vereinigten Staaten ausbleiben sollten?
Also ich glaube, nachdem wir an diesen Waffenlieferungen nicht beteiligt sind, ist es ein bisschen billig, wenn wir von der Seitenlinie jetzt einen anderen zurufen. Sie sollten da ihre Anstrengungen nach oben schrauben. Was wichtig ist, dass wir weiterhin Linie halten. Es liegt letzten Endes am ukrainischen Volk, das sein eigenes Land verteidigt, zu entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen sie zu Friedensgesprächen bereit sind. Dass jeder Krieg am Verhandlungstisch endet, ist klar. Dass wir natürlich Frieden wollen, ist auch klar. Aber die es am meisten wollen, sind die Ukrainer. Und der den Schlüssel in der Hand hat, ist Wladimir Putin.
Wenn wir über Kriege sprechen, müssen wir auch einen Blick in den Nahen Osten werfen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu war einer der ersten Gratulanten des neuen US-Präsidenten. Was glauben denn Sie, wie sich dieser Sieg Trumps auswirken könnte auf die israelische Politik in den palästinensischen Gebieten im Nahen Osten?
Also die Beziehungen USA-Israel sind ja bekanntermaßen sehr, sehr eng und von einer sehr strategischen Natur. Eigentlich auch da gleichgültig, wie der Name des Präsidenten lautet, der im Weißen Haus sitzt. Ich glaube, dass Bibi Netanyahu, der israelische Premierminister, seine Politik verfolgt und nicht auf Zurufe aus Washington wartet in Wirklichkeit. Aber man hat doch jetzt gesehen in den vergangenen Wochen, als Iran wieder Israel angegriffen hat, der wichtigste Alliierte für die Israelis in diesen Fällen sind immer die Vereinigten Staaten. Auch was sozusagen den bewaffneten Schutz, Iron Dome und anderes betrifft von Israel. Und vergessen wir etwas nicht. Den größten Umbruch und Durchbruch im Nahen Osten in den letzten zwei Jahrzehnten hat die Trump-Administration, nämlich die erste, gebracht mit den sogenannten Abraham-Abkommen. Die Versöhnung zwischen einzelnen arabischen Ländern und Israel. Und diese Politik wurde ja von beiden fortgesetzt. Und ich gehe davon aus, dass Trump hier natürlich selber an seiner eigenen Legacy arbeiten wird und das mit großer Energie weiter vorantreiben wird.
Also trauen Sie ihm da sogar einen Frieden zu, dass er diesen Frieden herbeiführt, die mögliche Zwei-Staaten-Lösung, dass die mit Trump sogar realistischer scheint als mit einer demokratischen Präsidentschaft?
Also wir sind leider Gottes momentan, wenn man sich die Lage im Nahen Osten anschaut, Lichtjahre davon entfernt. Aber das Ziel muss sein, eine Zwei-Staaten-Lösung. Das ist für mich die einzig denkbare Lösung, damit Israelis und Palästinenser in Sicherheit und Frieden Seite an Seite leben können. Denn weder die Israelis werden sich in dünner Luft auflösen, noch die Palästinenser. Ich sage nur, Trump hat damals bewirkt einen großen Durchbruch mit diesen Abraham Accords. Ich glaube, dass hier durchaus die eine oder andere Überraschung möglich ist. Man sollte nicht den Tag vom Abend loben, aber man sollte nicht beginnen, schon im Vorhinein vorgefertigte Meinungen zum Besten zu geben und sagen, das kann nichts werden, weil er jetzt im Weißen Haus sitzt. Er hat schon in der Vergangenheit Leute Lügen gestraft, die das gedacht haben. Bleiben wir ruhig und warten wir ab.
Jetzt ist natürlich die ganze Welt schaut jetzt darauf, wie die USA in den nächsten Jahren außenpolitisch agieren. Wir seit dem Zweiten Weltkrieg sind sie ja gewissermaßen die Ordnungsmacht, der Weltpolizist, wenn man so will. Befürchten Sie, dass die USA Europa in seiner Verteidigungspolitik im Stich lassen könnte? Auch diese Sorge wird ja teilweise schon geäußert.
Also dieser Ruf ist ja schon lange da. Und der hat nicht mit Trump begonnen. Mhm. Er hat es vielleicht in einer ganz anderen Tonalität herausgebracht. Und das, damit muss man rechnen, die Tonalität wird sich sehr stark ändern. Aber dieser Ruf an die Europäer, mehr Lasten zu übernehmen, selber stärker für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, den hat schon Clinton geäußert, hat schon Obama geäußert. Es war auch der Präsident Obama, der damals gesagt hat, unser Fokus wird hinkünftig im indopazifischen Raum liegen und nicht mehr im Nordatlantik. Also auch da gibt es eigentlich eine große Kontinuität in diesen Forderungen, die immer wieder von Washington Europa gegenüber formuliert werden. Und es stimmt auch, wir müssen unsere Hausaufgaben machen, wir müssen autarker werden, resilienter. Diese alte Vorgangsweise, wir übergeben den Amerikanern unsere Sicherheit, wir delegieren an die Russen unsere Energie und an die Chinesen unsere Wohlstandsschaffung, das geht sich nicht mehr aus.
So, soweit also das Interview von Lukas Kiemeswenger mit Außenminister Alexander Schallenberg. Wir haben jetzt hier in unserem Wahlstudio am Sofa Platz genommen und werden jetzt weiter eben über diese Wahl sprechen. Und zwar unter anderem mit Josef Mantl von der ÖVP in Wien. Er ist dort im Gemeinderat und er war im Clinton-Wahlkampf, im Hillary Clinton, auch aktiv und hat dort mitgeholfen. Freut mich, dass Sie bei uns zu Gast sind. Und bei uns ist auch Thomas Grammer. Er ist Unternehmer war in den USA, hat dort unter anderem auch Bill Clinton von den Demokraten unterstützt, ist aber jetzt ein Trump-Befürworter, kennt Donald Trump auch persönlich. Freue mich, dass Sie bei uns im Studio sind, Herr Grammer.
Gerne.
Herr Mantl, wir beginnen mit Ihnen. Sind Sie denn überrascht, wie klar dieser Sieg für Donald Trump ausgegangen ist?
Ja, absolut. Das muss man offen sagen. Man hätte nicht mit dieser Intensität gerechnet, dass der Erfolg so klar und so deutlich eintritt. Man hat mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen gerechnet. Das hätte ich auch gedacht. Und dass es dann so deutlich kommt, war auf jeden Fall eine Überraschung und ist ein großer Schock für die gesamte Demokratische Partei natürlich. Und für viele auf der Welt, ja.
Herr Grammer, wie sind Sie da? Sind Sie überrascht, dass das so klar war? Es war eben dieses Kopf-an-Kopf-Rennen.
Nein, überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen.
Jetzt auch Senat und alles dort.
Nein, überhaupt nicht. Das war, wenn man sich einigermaßen in Amerika auskennt und Freunde hat, die, wie ich, über alle Parteien hinweg aktiv sind, Entscheidungsträger sind, politisch aktiv sind und wie ich, war ja auch großer Unterstützer von Bill Clinton. Wenn man sieht, was die Harris an Wirtschaftspolitik, wo die meisten Amerikaner gesagt haben, wo es drückt, der Schuh, ist die Wirtschaftspolitik. Mhm. Ja, Inflation stupid. It's the economy stupid.
Von Bill Clinton der Spruch.
Ja, genau. Das war von den Demokraten der eigene Spruch, wo die Harris drauf reingefallen ist. Und dann kommt die an und tut DDR-Programme als Wirtschaftspolitik vorlegen, wo sie sagt, wir machen Preiskontrollen, damit die Inflation besiegt wird. Da hat sich die Sarah Wagenknecht wahrscheinlich ein Bär gelacht, denn das passt genau ins Stalin-Buch von der DDR und wozu Preiskontrollen in der DDR geführt haben, waren leere Regale. Ja, das ist ja ganz toll im 21. Jahrhundert. Und dass nicht alle Amis doof sind, war doch klar, dass das ein Erdrutsch gegen so ein dummes Zeug gibt. Und anders kann man das ganze Wirtschaftsprogramm der Demokraten nicht bezeichnen.
Aber diese Kommunismusvorwürfe, die haben wir jetzt tatsächlich von Donald Trump auch öfter schon gehört.
Und das stimmt ja. Wo haben Sie denn die Parteiprogramme gehabt von Preiskontrollen? Das war in der DDR das letzte Mal. Sehr erfolgreich in Deutschland.
Zölle, sehr viel Protektionismus, das sehen ja sehr viele in Europa tatsächlich auch mit Sorge, nicht?
Na, absolut. Ich meine, der Protektionismus ist ja auch ein großes Problem, vor allem wenn man eine starke Exportnation ist, so wie Österreich, dann ist das auf jeden Fall negativ. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Democrats kommunistisch sind, das wäre auf jeden Fall überzogen. Die haben natürlich auch einen starken Businesszugang und auch eine große Historie mit Kennedy, mit Obama, mit Clinton eben. Aber jetzt haben viele Themen nicht so in der Form gegriffen, wie man sich erwartet hätte. Die Themen, auf die Kamala Harris gesetzt hat, Reproductive Rights, die Migration, die Wirtschaft, wo ja auch mit dem Inflation Reduction Act von Joe beiden Erfolge da waren, aber das hat nicht in der erwarteten und erhofften Form gegriffen. Es waren auch die Ergebnisse in den vorhandenen Hochburgen schlechter als erwartet und dann sind vor allem zum blanken Entsetzer alle Swing States verloren gegangen.
Kurze Zwischenfrage, sind Sie persönlich enttäuscht darüber? Hätten Sie sich einen anderen Wahlausgang gewünscht?
Natürlich haben jetzt viele gehofft, dass Kamala Harris für Kontinuität, für Stabilität sorgt in den Vereinigten Staaten, auf der Welt, in der transatlantischen Zusammenarbeit. Aber es ist natürlich das Wahlergebnis zu akzeptieren, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner in dieser Deutlichkeit gesagt haben, wir wollen Donald Trump als Präsidenten.
Herr Kramer, vielleicht dazu passend. gerade in Europa haben sehr viele Leute jetzt Angst, denken sich, da wird jetzt Chaos warten, er ist unberechenbar.
Das Chaos,
Herr
das Trump. Haben wir ja.
Aber Sie kennen ihn ja, Sie kennen Donald Trump.
Deswegen sage ich ja, wir haben ja Chaos, wir sind im Dritten Weltkrieg und die rosa Brillenträger wie Scholz und Biden wollen mit Wattebäuschen auf die Russen und die Koreaner und die Iraner schießen. Die geben den Israelis nicht mal ein Selbstverteidigungsrecht, dass sie mit den Mullahs und den Hamas und Hisbollah-Terroristen aufräumen können. Stell dir mal vor, du kriegst gesagt, du wirst von deinem Nachbarhaus beschossen, darfst aber nur den Keller ausräuchern, nicht oben, weil da wohnen Zivilisten. Wenn die gegen uns im Zweiten Weltkrieg so gebombt hätten, stell dir mal vor, dann hätten sie gesagt, du darfst die Nordsee bombardieren, aber nicht Berlin.
Das Selbstverteidigungsrecht
hat Olaf Scholz verloren gegen uns. Und deswegen ist Trump die einzige Rettung für Europa, dass wir hier nicht bald die Russen am Rhein haben. Das ist die Tatsache. Die seht ihr alle nicht. Wir sind in einem Weltkrieg, der von den Mullahs gegen Israel und im ganzen Nahen Osten geführt wird. Und der wird von den Amerikanern dadurch jetzt gewonnen. Das haben sie uns gezeigt im letzten Amtsjahr von Trump. Hat er das Tontaubenschießen auf die Mullah-Generäle angefangen, indem er den General Soleimani ausgeschaltet hat mit Drohnenattacke. Und das haben die Israelis jetzt vervollkommt. Die haben das gut durchgeübt an den Hamas- und Hisbollah-Funktionären. Und jetzt werdet ihr mal sehen, wie in den nächsten Monaten ein Mullah nach dem anderen fällt.
Herr Kramer, es ist natürlich so, dass zum Beispiel er hat die NATO teilweise brüskiert. Er hat internationale Abkommen.
Das ist doch richtig. Was heißt denn, dass NATO brüskiert? Die anderen maulen alle auf Amerika rum, kritisieren jeden Schritt, den die Amerikaner machen, wollen aber nichts zahlen. Sind beim 0,5% einige Länder beim Militäretat. Wir knappern da an 1,5% rum, schummeln uns von einer Tasche in die andere. Und der große Knall, von dem unser super Scholz da spricht die ganze Zeit, der ging doch nur nach hinten los. Da ist doch noch gar nichts passiert. Und jetzt, weißt du, wie mir das vorkommt? Das ist wie ein Kindergarten von Rotzgören, diese ganze EWG, wo du jetzt
Sie
mal richtig Platz auf den Kopf kriegst.
Sie haben glücklicherweise Deutschland kurz angesprochen.
Herr Kramer, ganz kurz,
weil es gerade Breaking News gibt tatsächlich aus Deutschland.
Aktuelles, was dazu passt, wir haben es gerade gehört, die Ampel in Deutschland ist gerade Geschichte.
Na bitte, hoffentlich.
Jetzt hoffe ich, dass die entlassen.
Bitte? Lindner ist entlassen. Er ist nicht mehr da.
Wunderbar. Ich hoffe nur, dass jetzt die Brandmauer bricht, dass wir wieder auch mal eine rechte Regierung haben können und nicht nur immer dieses Linke. Denn wenn die CDU jetzt drankommt, muss sie noch mit der Wagenknecht regieren.
Bleiben wir bei der Außenpolitik. Wir haben mehrere Konflikte vermischt. Einerseits den Konflikt im Nahen Osten an dieser Stelle angemerkt, da gibt es über 40.000 Tote allein im Gazastreifen. Natürlich nicht alles nur Terroristen. Und Sie haben auch den Russlandkrieg.
Nein, aber wenn man die Terroristen... Nein, dann lassen Sie mich jetzt auch ausreden. Das ist eine solche linke Unverschämtheit, eine antisemitische Hetzkampagne, zu sagen, 40.000 arme Zivilisten. Ja, warum denn? Weil sich die Verbrecher, die Terroristen in deren Kellern verstecken und sie als Schutzschilde nehmen. Wie wollen Sie sich denn gegen die Terroristen wehren, indem sie schwimmen gehen ins Mittelmeer und Israel aufgeben? Ja, das ist verständlich sind da Kollateralschäden.
Das sind Zahlen der Vereinten Nationen, die an dieser Stelle einfach
mal... Die Vereinten Nationen ist doch ein Verbrecherpack. Da müssen die Amerikaner werden als erstes unter Trump austreten und die mal an die Wand stellen. Fertig.
Dann nehmen wir das gleich auf. Die Amerikaner werden als erster von den Vereinten Nationen austreten. Herr Mantel, was würde das bedeuten? Wird das passieren außerdem?
Das glaube ich nicht und das wäre auf jeden Fall negativ. Und das ist natürlich auch immer das Irritierende. Und man hat sich eben... erhofft von Kamala Harris diese Stabilität in Bezug auf die Ukraine-Hilfen, in Bezug auf den Nahen Osten, in Bezug auch auf die Nachhaltigkeit und den Klimawandel und natürlich international auf die transatlantische Zusammenarbeit, auf eine gewisse Verlässlichkeit, auf eine gewisse Stabilität und auch einen respektvollen diplomatischen Umgang.
Ja, also Stabilität im Untergang. Weiter, sag mal, seht ihr das alle nicht? Wir sind in einem Weltkrieg. Wir haben nordkoreanische Truppen in Europa kämpfen. Seht ihr das nicht? Und da redet ihr von normalen Verhältnissen und Ruhe? Das ist der ruhige Weg in den Untergang. Das ist genau wie in den 30er Jahren, wie die Welt hinter Chamberlain hergedackelt ist, damit er weiter verhandelt mit Hitler. Das war genau das Gleiche. Und jetzt, damals hat den Churchill als Kriegstreiber, das haben die englischen Pressen den als fürchterlichen Menschen dargestellt. Und als er dann die Wahl gewonnen hat, hat er halt nicht mehr Frieden mit Hitler propagiert, sondern Krieg und hat den Krieg gewonnen. Stell dir mal vor, wir hätten nicht den Kriegstreiber Churchill als Chamberlain-Nachfolger gehabt. Dann würden die alle jetzt Deutsch sprechen. Und so ist es mit den Russen.
Bitte.
Ganz grundsätzlich ist die transatlantische Freundschaft und Verbundenheit ein ganz wichtiger Baustein für Österreich, für Deutschland, für Europa. Wir haben diese gemeinsame Geschichte und auch diese gemeinsamen Werte in der Demokratie und in der Zusammenarbeit. Das halte ich für besonders wichtig und dass wir hier mit Bedacht und mit Besonnenheit agieren.
Klar, im Untergang, das seht ihr doch, was da abgeht, oder? Kriegst du das nicht mit, was die Mullahs aufführen im Mittleren Osten, was in der Ukraine gerade passiert? Das ist alles in Ordnung.
Die Ukraine, nehmen wir die Ukraine noch, weil Sie haben ja gerade auch die nordkoreanischen Gruppen angesprochen. Ja. Das ist eben im Ukraine-Krieg gerade ein großes Thema auch. Da hat ja Trump auch im Wahlkampf versprochen, um das wieder ein bisschen auch zurück in Richtung USA zu bringen, dass er innerhalb von 24 Stunden Frieden bringen könnte. Herr Mantel, glauben Sie das? Wie kann das überhaupt funktionieren?
Das sind, glaube ich, einfach so rhetorische Metaphern, das wird in der Form sicherlich nicht funktionieren. Und ich glaube schon auch, dass Trump in vielen Fällen auch ein, wenn es der Kollege besser beurteilt, aber ein Pragmatiker ist, ein Dealmaker und natürlich dann auch hier in einer entsprechenden Form agieren wird. Und es gibt schon auch in den USA ein Regelwerk in der Balance of Powers, an das man sich natürlich auch halten muss. Die Vereinigten Staaten haben eine große Verantwortung in der Welt, die sie wahrgenommen haben, wofür wir ihnen ja auch in vielen Fällen dankbar sind und was ja auch was Positives ist. Und da gibt es natürlich jetzt sehr viele herausfordernde Krisenherde, wo man, wie ich schon sagte, jetzt mit Bedacht und mit Besonnenheit und natürlich unter besonderen strategischen Aspekten agieren muss.
Das ist eine Worthülse.
Aber er ist ein Dealmaker.
Ich kenne Leute, die in der neuen Regierung sein werden. Ich kenne auch den nächsten deutschen Botschafter. Und ich weiß aus erster Hand, was Trump vorhat.
Was hat er vor?
Das will ich jetzt gerade mal ausholen. Ich habe gesagt, diese ganzen leeren Worthülsen, die du von morgens bis abends hörst, ist ja alles Blödsinn. Der wird wenn der Putin ans Telefon geht, was ja beim Scholz nicht passiert ist, unserem Friedensengel, Kanzler, der wird dem Putin sagen, er bekommt die Krim, er bekommt das und zieht sich aus dem Rest zurück und er hat 24 Stunden dafür Zeit, das zu machen. Das wird der Putin nicht machen, auf keinen Fall. Der muss ja sein Gesicht wahren. Dann wird der Trump innerhalb von 24 Stunden den Ukrainern die Genehmigung geben, die amerikanischen Waffen bis Moskau einzusetzen. Und er wird ihnen innerhalb von einem Monat die weichreizendsten Waffen Amerikas zur Verfügung stellen, damit dieser Krieg mit einem Knall beendet werden kann.
Sagen so genau das Gegenteil das von machen. Dem, von was, wovon alle gesprochen haben, die da ein bisschen Angst hatten.
Nämlich, ja, aber er hat ja gesagt, die Ukraine
haben da halt Angst. So haben sie Angst und haben die Russen bald am Rhein. Was ist denn besser, Knall und Ruhe?
Das Szenario, das Sie gerade zeichnen, ist ja genau das Gegenteil von dem, was eigentlich viele besprochen haben vorab, dass Trump nämlich Selenskyj diktieren würde, dass er Zugeständnisse macht.
Ja, das ist ja das dumme Gerede der Medien. Das sind ja genau die Leute, die glauben, dass die Harris wahnsinnig die Wahl gewinnt. Das waren ja auch 70-80% der Deutschen haben geglaubt, die Wahl zu gewinnen. Und warum? Weil die Medien, die Journalisten alle links oder linksradikal sind. Alle großen amerikanischen Zeitungen haben die Harris empfohlen, außer der Washington Post. Die haben es von ihrem Boss Jeff Bezos verboten bekommen, weil er gesagt hat, das ist ja dummer Zeug, wenn ihr im Land euch umhört, der Trump wird einen Erdrutschsieg hinbekommen. Und nur die linken Medien tun euch Sand in die Augen streuen mit ihrem, ich sag immer, die haben rosa-rote Brillen auf, wo sie die Welt mit Wattebäuschen beschießen und sehen nicht, was Sache ist.
Also ich muss da ganz kurz noch sagen, wir sind kein Linkes, kein Rechtes, wir versuchen das sehr neutral und ausbalanciert zu sagen.
Heute mit Links und Rechts sowieso nichts mehr. Wir haben uns
allein die Sendung heißt schon beide Seiten. Also wir wollen da natürlich, wie gesagt, beide Seiten beleuchten.
Die Medien, ja, bitte. Natürlich hat sich die gesamte Kommunikationslandschaft intensiv verändert. Und das hat Donald Trump auch geschickt genutzt, indem er lokale Opinion Leader angesprochen hat, indem er zu Podcasts gegangen ist, indem er über eigene Social Media Kanäle kommuniziert hat. Das ist auf jeden Fall alles über den Haufen geworfen, wie kommuniziert wird und wie Wählerinnen und Wähler erreicht werden. Und das wird noch ein ganz großer Lernprozess werden. Nicht nur für die Demokratische Partei in den USA, sondern für die gesamte Welt.
Ja, das, was man sieht und warum dieser abbrünstige Hass gegen das Establishment bei den Trump-Wählern im Vordergrund steht, ist halt, dass die Medien, die eigentlich dafür da waren, Recht und Ordnung zu schaffen, wisst ihr noch, wie der Nixon durch Medien quasi aufgedeckt und entlarvt wurde und zurücktreten musste. Mhm. Das war eine unpolitische Beobachterposition und die sollten neutral berichten. Es gibt keine neutralen Medien mehr. Mhm. 90% der heutigen Medien sind entweder grün oder rot und auf der rechten Seite hast du halt Auch wieder Verrückte, die dann religiös sind, wie das Fox-Dings da. Kann ja auch kein Mensch
ernst nehmen. Dieser Hass auf das Establishment, den der Herr Kramer gerade angesprochen hat, auch auf die Elite. Ich meine, uns Medien jetzt mal ganz kurz trotzdem rausgenommen. Sie als Politiker sind natürlich auch Teil dieser Elite. Und ehrlicherweise auch in Österreich gibt es eigentlich dasselbe Muster, das wir sehen mit der FPÖ, die gerade die Wahl gewonnen hat. Also wie kann man dem denn entgegentreten oder wie wollen Sie dem entgegentreten?
Da gibt es natürlich viele Parallelen und das ist eine bedenkliche Entwicklung, weil Hass ist niemals gut. Und auch diese reine Zuspitzung auf Establishment, auf Elite etc. Vor allem ist da ja auch vieles Irritierendes dabei, weil Donald Trump ist ja selber Teil des Establishments und von seinem gesamten Lebenswandel her. Da ist ja nicht jetzt da einen einfachen Lebenswandel gehabt. Also da ist vieles zu kurz gegriffen, vieles zu einfach. Da wird einfach hier auf stark verkürzte Botschaften gesetzt, die reingehen. Aber das ist eine bedenkliche Entwicklung in vielen Facetten.
Herr Kramer, lassen Sie uns vielleicht noch einen Aspekt da beleuchten. Sie haben es vorhin ganz kurz gesagt, Sie kennen ihn eben persönlich. Für viele von uns ist es ein bisschen ein Rätsel, der Herr Trump. Sagen Sie uns vielleicht ganz kurz, geben Sie uns ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Was ist das für ein Typ? Sind Sie mit ihm wenn Sie mit ihm Kontakt haben?
Ja, also er ist authentisch. Das heißt, er glaubt den Scheiß, den er erzählt. Ich stehe mit Sicherheit nicht hinter 90% seiner Aussagen, ja. Aber er ist davon felsenfest überzeugt, dass das
die Wahrheit ist. Die essen die Katzen und Hunde.
Das kann ich mich erinnern. Da waren wir Freunde zu der Zeit in den 90er Jahren. Also Freunde, wo wir uns jedes Wochenende gesehen haben. Und da lief eine Serie, die läuft ja jetzt immer noch, die Simpsons. Und die kommen ja aus Springfield. Und da war in den 90er Jahren, das weiß ich noch, als wie gestern, weil das so einschneidend war, wo die Simpsons in der Gemeinde die Hunde und Katzen gegessen haben. Und das hat er in seinem Kopf gehabt. Und er hat das irgendwie mit den Haitianern verwechselt. Aber daher kommt auch das, warum Springfield? Ja, wegen den Simpsons Katzen und Hunde essen. Ich schwör's euch, so war das.
Aber wie ist er als Typ?
Ja, der ist halt, erklärt er mir Mar-a-Lago, macht er da eine Schlossführung. Ne? Und ich bin ja jetzt selbst Bauunternehmer, ich habe da in Miami ein paar Häuschen gebaut. Und dann steht er da im Badezimmer vor einem alten Fensterrahmen, wo der Lack abbröckelt, weißt du, so ein alter Holzrahmen mit Pleiglas, einschichtigem Pleiglas. Und unten rechts ist sogar eine Ecke von 5 Zentimetern raus, wo halt die warme Luft von außen rein fließt, weil von außen halt Florida warm und drin Klimaanlage, spürst du, dass da was kommt, ne? Und der steht da, guckt mich an, ist nicht weiter weg wie du und sagt, er tut ernst, alle Gläser in Mar-a-Lago sind Panzerglas, 10 Zentimeter dickes Panzerglas. Und da habe ich nur zum Spaß gesagt, ja nur, ihr habt es vergessen. Ne? Gelacht, nichts gesagt, ist gegangen. Aber der denkt wirklich, weil da 2 oder 3 Scheiben Panzerglas eingesetzt wurden, wahrscheinlich am Living Room, weißt du, damit nichts passiert. Aber der Rest vom Haus war also aus den 20er Jahren.
Aber eine allerletzte Frage zu, er glaubt die Dinge, die er sagt, aber auch die Geschichte mit Springfield offensichtlich verwechselt er dann doch auch ein paar Dinge. Ganz kurze Abschlussfrage, ist der älteste Präsident tatsächlich jetzt der Amtsantritt?
Geht mir schon so. Bedenklich.
Ja, es ist für vieles irritierend und bedenklich. Und was ich auch nicht okay gefunden habe, ist diese Sache in New York oder in Atlantic City, dass Lieferanten nicht bezahlt wurden, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Löhne nicht gezahlt wurden, also dass da Leute einfach eiskalt auf der Strecke geblieben sind. Das sage ich auch als Unternehmer, das gehört sich einfach nicht.
Ja, also deswegen hättest du ihn auch wahrscheinlich nicht gewählt, aber er ist ja trotzdem Präsident geworden und jetzt müssen wir mit der Realität leben.
Aber ich meine, das ist das nicht als Abschlusswort, weil es wirklich gut passt.
Das nehmen wir als gutes Abschlusswort.
Das ist so gelaufen und das ist zu akzeptieren.
Ja, meine Herren.
Genau, ja. Nicht? Wo wollen wir hin? Wir sind ja schon ausgewandert.
Meine Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Das war Josef Mantl von der ÖVP Wien, der eben im Clinton-Wahlkampf mitgeholfen hat, 2016, und Thomas Kramer, Unternehmer und eben Trump-Freund aus den USA. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war Beide Seiten live für heute.
Und eines können wir Ihnen für morgen dann jedenfalls versprechen, da werden wir ganz intensiv auch über die Situation in Deutschland, die Zerschlagung der Ampelregierung berichten. Jetzt geht es erstmal weiter, noch um die USA in wild umstritten. Viel Spaß damit.
Auf Wiedersehen.
Vielen herzlichen Dank. War wirklich nett, dass du da bist.